Das ist unsere, ist die bessere Welt. Wer nach Sinnerfüllung im Leben strebt, der wird dem faulen Zauber, der da drüben glänzt, schnell als das erkennen, was er ist. Massenarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, soziale Unsicherheit, welche moderne Technik in der BRD begleiten, gibt es bei uns weder heute noch in Zukunft. Es ist eine Pervertierung der Menschenrechte, wenn ein Drittel oder ein Viertel oder welcher Teil der Gesellschaft auch immer ins Abseits gestellt und ausgegrenzt wird.
Hella, hella, lilali, hella, hella, lilu, hella, hella, lilali. So ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja, also, liebe Abonnementen, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, hier im großen Sommerloch. Aber ich möchte an der Stelle sagen, ich werde nicht singen, weil das sind so schlimme, böse. Also ich kann mich totlachen, aber viele haben auch gesagt, nein, das ist ein Niveau, das möchten wir von Herrn Steimle nicht hören. So, und da halte ich mich dran und im Netz gibt's die ganzen Strophen. Ich fand's nur lustig und die Jugend kennt's gar nicht mehr. Und ich sitze hier, ja, ich muss mal gucken, ob das, was sagen Sie, ist das besser oder so? Auf jeden Fall weiße Beine. Ein alter, weißer Mann kann auch mal Bein zeigen. Ja, also was ist jetzt daran schlimm? Apropos alter, weißer Mann. Wer hat's gesagt? Globalisierung ist nur ein anderes Wort für die Weltherrschaft durch die USA. Höcke? Antifa oder Henry Kissinger? Richtig, alter, weißer Mann kommt nur einer in Frage. Henry Kissinger hat's gesagt in seinem neuen Buch Staatskunst. Ja, also der ist nun auch schon ein rechter Schwurbler. Und damit ganz herzlich willkommen zur aktuellen Kamera Nummer 71. Warte! Bis zu 30% Einsparung nur bei dem Auswechseln eines Duschkopfes. Ich kenne ja Leute, die haben jetzt schon 3 Tage hintereinander, immer mit einem jeweils neuen Duschkopf. Einsparung hintereinander weg. Das wird's bringen, ich denke auch. Wenn man einen Märchenonkel, einen Märchenerzähler hat, als Wirtschaftsminister, dann klappt das. Es gab ja sogar Märchen, da konnte man aus Stroh Gold spinnen. Wenn man das beantragt, dann klappt das. Und gucken Sie mal, ich habe wunderbare Vorschläge auch für unseren Robert, damit es nicht mehr heißt, der Steimle, der erzählt bloß. Erster Vorschlag. Die Polizisten gehen nicht mehr gemeinsam auf Streife, sondern bloß noch jeder alleine. Das spart schon mal die Hälfte der Polizisten. So, Sicherheit, Leute. Taschenlampe muss ja auch mal aufgeladen werden. Zweitens bin ich sehr dafür, man kann die Straßenbeleuchtung. Wieso? Jede hintereinander? Nein, man kann die Hälfte einsparen. Bringt auch schon viel. Dann ist ein ganz wichtiger Vorschlag, wenn man das Zimmer verlässt, Lichtschalter aus, hat schon meine Mutti gesagt. Man kann wunderbar Energie sparen, wenn man zum Beispiel 80 Millionen Tote hier in Deutschland hat durch einen Nuklearschlag, natürlich verursacht durch die Russen und die Amerikaner. Dann hat man die Klimaziele mit einem Schlag erreicht. Der Wasserverbrauch wird drastisch gesenkt. Wir müssen die Atomkraftwerke nicht abschalten. Alles möglich geworden durch Putins Angriffskrieg. Und ich kann da nur sagen, danke, lieber Robert Habeck. Danke, liebe Annalena Baerbock. Also endlich Frieden schaffen durch Krieg. Danke, liebe Grüne. Und natürlich auch Ricarda Lang. Nicht zu verwechseln mit dem grünen Gewölbe. Ewiger Frieden durch einmal richtig Krieg. Weitere Vorteile. Der Arbeitgeberanteil auf nahezu null. Es gibt kein Artensterben mehr. Dann bitte nicht zu vergessen, keine Punkte in Flensburg. Intensivbetten werden intensiv abgebaut. Und, was man auch nicht vergessen darf, Leute, das Einzige, was wirklich überleben wird, ist der deutsche Schlager. Denn man hat festgestellt, deutscher Schlager, deswegen wird er ja vom MDR so produziert, ist links. Also, ewiger Frieden durch deutschen Schlager. Also Sie sehen nur Vorteile, man muss es nur endlich mal wagen. Und bevor es soweit ist, liebe Abonnementen, habe ich mir gesagt, heute in der aktuellen Kamera lauschen wir einem Mann, der viel zu wenig im Fernsehen zu sehen ist. Ich unterhalte mich mit dem Russen. Ja, mit Ivan Rodionow, der war vormals der Chef bei Russian Today. Und ich stehe auf dem Standpunkt, immer reden. Und was dabei rausgekommen ist, das sehen Sie jetzt. Bevor wir hier ganz die Energie einsparen und die Lampen ausgehen. Aber an der Stelle noch was Positives. Nee, das sage ich nach dem Gespräch. Wir wollen ja keine Propaganda machen, lieber Ivan, obwohl ja alles Propaganda ist heutzutage. Ich würde den Einstieg wagen, 21.06.1941. Sagt dir das was?
21.06.1941. Ja, ein Tag vor dem Beginn der Umsetzung des Falls Barbarossa.
Richtig, genau. Der 22.06. war der Tag des Überfalls Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion. Das hast du gelernt, das habe ich gelernt. Wir sind ja auch schon älteren Datums. Immerhin sind 27 Millionen Sowjetmenschen umgekommen. Das muss man auch mal sagen. Und insofern freue ich mich auch, dass du dich erinnerst und dass du meiner Einladung hier gefolgt bist in das kleine Steimle-Café. Weil ich denke, man soll immer reden. Egal, mit wem es ist. Und in dem Fall bist du ja auch ein Betroffener, weil es wird ja mit dem Russen gar nicht mehr geredet. Also wenn ich überlege, lieber Ivan, ich wage mir gar nicht in deine Augen zu gucken, was in Deutschland mittlerweile sagbar ist, wo du noch vor 100 Tagen gesagt hättest, komm, also bitte, das ist ja nicht mal Kabarett, das ist Zynismus, was, wie redest du, kauft nicht beim Russen? Habe ich gedacht, nu gerade, oder wie der Sachse sagt, nu Bagadi. Ich habe also russisch Konfekt mitgebracht, bitte sich zu bedienen. Oder man sagt, Putin sei schlimmer als Hitler.
Lieber Uwe, danke für die Einladung. Zu dir komme ich immer gern.
Danke.
Und du bist vielleicht einer der wenigen, mit dem ich wirklich das teilen kann, was mir so wirklich auf der Seele brennt und was mich jetzt auch enorm bedrückt und wütend macht und mir ja, fast schon die Kehle zuschnürt, auch dieser 22.06., das muss man bedenken. Wenn man auch rational jetzt diesen Krieg zu verstehen und zu analysieren versucht, das ist genau der Tag, der dieses auch Sicherheitsbedürfnis bei den Russen und bei
begründet
hat. Wenn ich jetzt diesen berühmt-berüchtigten Spruch des ehemaligen Bundesaußenministers Joschka Fischer abwandle, nie wieder Fall Barbarossa, nie wieder Fall Barbarossa. Also das heißt, egal wie, wir müssen uns gegen einen neuen Angriff aus dem Westen, der uns wieder an den Rand der existenziellen Gefahr, einer Vernichtungsgefahr bringt.
Wir reden ja heute immer, der 24.02. war der Beginn des Angriffskrieges, nicht die Maschine. Also ich bin aus DDR-Zeiten gewohnt, wenn mir jemand immer ins Hirn drücken will, der Angriffskrieg, der Angriffskrieg. Entschuldige meine Polemik, aber der Krieg begann ja nicht am 24.02., sondern?
Also für mich gibt es da keinen Zweifel, dass der Krieg mehrere Vorphasen gehabt hat. Die unmittelbare ist natürlich ab dem Jahr 2014, als Kiew die Truppen losschickte in den Osten, um die eigenen Bürger, die sich gegen diese neue Post-Putsch-Regierung erhoben haben, niederzuschlagen, anstatt mit ihnen zu verhandeln. Mhm. Und das geschah, was für ein Zufall, ein Tag nach dem Inkognito-Besuch des damaligen CIA-Direktors in Kiew, George Brennan, wie auch immer.
Also das Brennan, der war auf dem Maidan.
Der war inkognito, und er war gerade, wann war das, so April, Mitte April 2014 in Kiew, unter einem gefakten Namen. Und am nächsten Tag schickt dann dieser Interims-Regierungschef Turchinov die Panzerkolonnen in den Osten und die Menschen stellen sich vor diese Kolonnen unbewaffnet, um sie aufzuhalten. Mhm. Und dann passiert das Massaker von Mariupol, als die nationalistischen Einheiten der neu aufgestellten Polizei oder was das auch immer war, für eine Truppe in die Menge geschossen haben. Mhm. Und dann natürlich das Massaker von Odessa. Das meist bagatellisierte,
das Gewerkschaftshaus,
unterschlagene ja. Massaker der jüngsten Geschichte. Ja. Das, selbst nach offiziellen Angaben 48 Toten, die ja
lebendig
verbrannt
waren. Ja, ja, absolut.
Oder, und das war natürlich der absolute Wende- und Knackpunkt für den Widerstand, weil ab dann haben die Menschen in der Ostukraine erkannt, was ihnen droht, wenn sie weiterhin so einen unbewaffneten Widerstand zu leisten versuchen.
Ich meine, wir reden hier über Atomwaffen. Wir schlittern und das ist so wie so eine selbst sich erfüllende Prophezeiung. Und wir sitzen noch im Warmen und Trockenen hier unter der Soldatenmutter von Fritz Krämer. Man fragt sich, haben wir denn überhaupt nichts gelernt aus der Geschichte? Und warum lassen wir uns immer von den Vereinigten Staaten von Amerika so weit hineintreiben? Und warum, dass es schon Krieg wieder möglich ist? Also ich habe Angst, dass es richtig knallt.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile überhaupt nicht an die Lernfähigkeit der politischen Entscheider. Mhm. Und ich kann mich wirklich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass die deutsche Politklasse und auch der Medienapparat, dass sie tatsächlich mehr den Interessen des Souveräns, des Hegemons, pardon, nicht des Souveräns, der Souverän sollte das deutsche Volk sein.
Ja.
Aber eben im Gegenteil, nicht dem Souverän, dem deutschen Volk, sondern dem Hegemon, den Interessen des amerikanischen tiefen Staates und den amerikanischen Politsystem dienen, als den eigenen deutschen Interessen, beziehungsweise sie nicht einmal definieren, jetzt ohne zuerst die amerikanischen Interessen vorangestellt zu haben. Und dass das Ganze viel früher als am 24. Februar angefangen hat, dazu gibt es wirklich so viele Anzeichen, so viele Hinweise. Selbst in Amerika, wenigstens nach dem, was da in den großen Zeitungen jetzt veröffentlicht wird und in einigen politischen und analytischen Zeitschriften, dass es geht so grob in die Richtung, man soll jetzt nach einem Ausgleich suchen, genug Krieg,
ja.
Jetzt muss man
es reicht ein dem Funke. Krieg,
ein Ende gesetzt werden und das sei nicht im Interesse der Vereinigten Staaten, diesen Krieg weiter anzufachen. Also zumindest nach dem zu urteilen, keimt da in den USA schon wenigstens dieses kritische Denken auf und dieser kritische Ansatz zu dem Krieg, der allerdings offensichtlich in Großbritannien komplett fehlt, sondern im Gegenteil. Die Briten sind momentan die größten Einheizer. Boris Johnson zumindest, das schreiben die ukrainischen Telegram-Kanäle, dass er zum Beispiel das Treffen zwischen Putin und Zelensky persönlich verhindert haben soll. Als Putin im Bundestag aufgetreten ist, als er auch in Amerika zu seinem Antrittsbesuch war, das war die ausgestreckte Hand. Das war auch diese leider etwas naive Hoffnung, dass Russland auch entsprechend auf der Augenhöhe begegnet würde. Mhm. Aber dann hat es sich über die Jahre herausgestellt, alles war sozusagen nur geliehen. Und zwar mit dem Vorbehalt, dass Russland sich füge und seine eigenen Sicherheitsinteressen komplett aufgebe und vernachlässige. Und der erste Härtetest sozusagen war der Jugoslawienkrieg, wo Russland sich dagegen vehement gestemmt hat. Ja. Und der damalige russische Außenminister Primakow, der war gerade zu dem Zeitpunkt des NATO-Überfalls auf Jugoslawien unterwegs über dem Ozean nach Amerika. Mhm. Er hat dem Piloten den Befehl gegeben, das Flugzeug umzukehren aus nach Russland. Zurückgekommen. Die Russen waren wütend darüber, dass die NATO gegen Jugoslawien, auch Deutschland damals, natürlich, gezogen sind, auch gegen das ohne das UN-Mandat, gegen die UN-Resolution, unter absolut übelster Missachtung des Völkerrechts. Und danach, das war vielleicht so der ursprüngliche Sündenfall, danach die darauf folgende Entwicklung mit dem Irakkrieg, dann auch mit dem Aufbau des amerikanischen Raketenschilds in Osteuropa.
Ja.
Da muss man sich auch daran erinnern. Das geschah unter Bush. Und Bush und Putin waren eigentlich fast schon befreundet. Und trotzdem hat Bush absolut gnadenlos dieses Projekt durchgezogen, wo am Anfang sogar die NATO noch dagegen war.
Und guter Handel spart ganze Armeen. Oder liege ich da falsch? Unser Erdöl, unser Erdgas, was wir jahrelang aus Russland bekommen haben, hat ja nicht unwesentlich zum Wohlstand Deutschlands beigetragen. Denn jetzt steigen die Preise um 110%. Da kann man mal sehen, was uns der Russe gegönnt hat.
Erzähl das der Rüstungslobby. Und wenn wir jetzt noch kurz auf dieses denkwürdige Datum 22.06. zurückgreifen, wie aberwitzig muss es sein, wenn an diesem Tag die deutschen schweren Waffen wieder an die Ostfront rollen, nämlich diese von der deutschen Presse so bejubelten Panzerhaubitzen 2000. Da steht so eine öffentlich-rechtliche Journalistin, die ich per Zufall persönlich kenne, auch aus der Arbeit in Moskau, und twittert jubelnd: endlich die Panzerhaubitze 2000 hier gut getarnt im Gebüsch an der Front, und neben mir steht ein ukrainischer Soldat, der wurde in Deutschland ausgebildet.
Ja, ja, ja.
Ja, ach, wie schön ist es.
Also dieser
jubelnde Unterton, oder nicht mal der Unterton, bei der Bild wird dann ziemlich offen gefeiert. Das ist zwar ein Teil meiner Arbeit. Ich arbeite selbst in den Medien. Wir machen einen Kanal, der auch Medienanalyse, Mediensatire macht.
Heißt der Infrarot?
Infrarot, richtig. Und wir beschäftigen uns auch so schwerpunktmäßig mit den Medien. Aber das ist verdammt schwer, die Nachrichten heute sich anzuschauen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals beim ZDF, wir waren so oft in Tschetschenien, und ganz klar lagen die Sympathien auf der Seite der tschetschenischen Freiheitskämpfer, Rebellen.
Alles klar.
Ja, das waren die Unabhängigkeitskämpfer. Und die gleichen Korrespondenten, die heute von den prorussischen Separatisten wirklich fast schon mit Schaum vor dem Mund berichten, haben damals die tschetschenischen Freiheitskämpfer sowas von verniedlicht, dass wenn man selbst das eine und das andere erlebt hat, dann fragt man sich: hey, Leute, kapiert er selbst nicht, wie verlogen das ist, was ihr macht? Ich lese gerade die Äußerung, die angeblich von einem für die Sicherheit bei der kommenden Fußball-WM zuständigen katarischen Funktionär stammt: wir sind ein islamisches Land, wir leben nach dem islamischen Gesetz. Bei uns sind schwulen und lesbischen homosexuellen Symbole verboten. Und liebe Gäste dieser WM, ihr sollt das bitte auch verinnerlichen. Wer bei uns diese Symbole zeigt, der macht sich strafbar. Da bin ich mir gespannt, ob die deutschen Medien jetzt auch gegen Katar das ganz große Geschütz ausrollen, wo gerade der deutsche Wirtschaftsminister Habeck sich da vor den dortigen...
In den Staub geworfen.
Ja, also
man nennt ja den Habeck schon den Wüstenfuchs.
Der Kniefall von Katar.
Ja, weil der Wüstenfuchs hatte auch weder Strategie noch Taktik. Der andere. Ja. Aber ich finde das gut, dass wir lachen können.
Ja, der Fuchs, der richtet sich ja eben nach der aktuellen Lage, nach der Situation und agiert aus der Situation heraus. Und Katar auf dass sich Deutschland wirtschaftlich, energiepolitisch jetzt völlig verlassen möchte, kommt da um die Ecke mit so einer Ansage. Na, erinnerst du dich, was da alles über Orbán, Ungarn und die ungarische Regierung erzählt wurde?
Natürlich.
Als sie da ein Gesetz über die Einschränkung der homosexuellen Präsentation, um es mangels besseren Ausdrucks der Symbole etc. Angenommen haben, das fiel gerade in die Zeit der Europameisterschaft und Deutschland spielte gegen Ungarn in München, und da entbrannte natürlich diese Diskussion, beziehungsweise die ganze Presse hat gefordert, dass die Münchner Arena in Regenbogenfarben ausgeleuchtet werden sollte, ist dann zwar nicht dazu gekommen, aber die Aufwallung und die Entrüstung waren so groß und jetzt erlebe ich nichts dergleichen. Und wie würde sich Deutschland und die deutsche Presse dann anstellen, wenn in Kiew eine pro-russische Regierung säße, die durch den Putsch an die Macht gekommen ist, die dann einen Bürgerkrieg vom Zaun bricht, und zwar gegen die Bürger im Westen, die sozusagen pro-westliche Separatisten, die sich gegen diese Regierung aufstellen.
Ja.
Ja, so ein interessantes Denkexperiment ist ja, ziemlich, ja, man muss ja nicht lange raten, wie dann die deutsche Politik und auch die deutsche Berichterstattung in einem solchen Fall ausfallen würden.
Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben. Nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem.
Also die ganzen bisherigen Bundeswehr-Auslandseinsätze, das war die Zurückhaltung. Der Krieg in Jugoslawien, dann die Verteidigung der deutschen Sicherheit am Hindukusch, war alles noch Zurückhaltung. Naja, wenn das Zurückhaltung war, dann muss man sich wirklich fragen, was als Nicht-Zurückhaltung dann an dessen Stelle kommt.
Wir reden so viel über den Krieg, es ist einfach nur noch furchtbar. Mir war aber wichtig, dass ich sozusagen auch dir eine Stimme gebe, dass du deine Sicht zeigen kannst nach diesem unsäglichen, furchtbaren Krieg, der für meine Begriffe nicht hätte sein müssen. War es gerechtfertigt aus deiner Sicht, dort einzumarschieren? Ich meine, du bist Russe, warum darf ich dich das nicht fragen?
Kein Krieg ist gerechtfertigt.
Okay.
Auch dieser nicht, aber er ist leider nachvollziehbar und er ist leider eine Konsequenz aus dem bisherigen Verlauf der jüngsten Geschichte. In diesem Krieg gipfelte praktisch alles, was in der Sicherheitspolitik in den letzten 30 Jahren schiefgelaufen ist. Die ganze Verschiebung der Gewichte zulasten einer Seite und natürlich kulminierte auch in diesem Krieg diese tragische, fatale Entwicklung der letzten 8 Jahre nach dem Putsch in der Ukraine. Und wenn Angela Merkel zum ersten Mal seit ihrem Abgang ein großes Interview gegeben hat, hätte ich mir wirklich die Fragen erwartet, nicht ob sie jetzt ihre Russlandpolitik in dem Sinne bereue, dass sie zu soft gegenüber Russland gewesen ist, oder, sondern ob sie jetzt wirklich gut schlafen kann mit dem Gewissen oder mit dem Bewusstsein, dass sie eigentlich die Chefarchitektin dieses Putsches gewesen ist. Gut, sie hat dann, wie es sich später erwiesen hat, nur für die Amerikaner die Drecksarbeit geleistet. Ich meine, wer war das? George Friedman, der das ganz klar auf den Punkt gebracht hat. Das wichtigste geopolitische Ziel der amerikanischen Außenpolitik in Europa war es schon immer, einen Keil zwischen Deutschland und Russland einzutreiben. Und zu verhindern, dass die beiden aneinander nehmen, rücken und damit womöglich ein Machtzentrum bilden oder eine neue Gemeinschaft, die den Amerikanern gefährlich werden könnte. Und ich glaube, ein großes Trauma der amerikanischen Sicherheitspolitik war der Irakkrieg, als dann Deutschland plötzlich aus der Reihe tanzte, nach dem Mitmarsch in den Jugoslawienkrieg, zusammen mit Frankreich. Und dieses neue Trio Russland, Frankreich, Deutschland, die dann den Gehorsam plötzlich, also die verweigert haben, vor allem natürlich Deutschland, das war eine Klatsche. Das war eine Klatsche und das war natürlich auch ein ein Impuls für die Amerikaner, die Hausaufgaben zu machen und das fortan zu verhindern, auszuschließen, dass Deutschland sich solche Eigenständigkeiten erlaubt. Und die damalige Oppositionsführerin, wenn du dich erinnerst, sie hieß damals Angela Merkel, sie hat einen wirklich reumütigen Sühnebrief an George Bush geschickt, wo sie dann sich ja praktisch entschuldigte dafür, dass Deutschland sich rausgehalten hat aus dem Irakkrieg. Und frei interpretiert ihm beteuerte, dass nicht alle Deutschen so ticken wie dieser Gerhard Schröder, dass wir nach wie vor in der Mehrheit an der Seite der Amerikaner, unserer Befreier.
Die unverbrüchliche stehen. Freundschaft, hat sie gesagt. Was sonst ja. nur, das fand ich großartig, als sie die Freedom-Medaille bekommen hat. Ja. In Washington und kann man ja auch noch nachgucken, ist ja alles noch im Netz. Und da hat sie sich bedankt, dass sie also ihr erster großer, ihr Beginn des Weges in die Freiheit war, als sie Jeans tragen durfte, echte Jeans. Und das fanden die natürlich toll, wenn jemand Hosen hat, Hosenfreiheit, Zigaretten, das ist ja das Synonym. Ja, und dann klatscht die alle wie die Wahnsinnigen. Und weil das fanden die toll und dann hat sie sich zu dem Satz hinreißen lassen, es lebe die unverbrüchliche Freundschaft, dann stockte ihr kurz der Atem und es fiel ihr auf, dass sie ja gar nicht in Moskau steht. Und das sind für mich wieder Punkte, wo ich denke, siehst du, der Herr straft nicht mit dem Stock. Haben die Russen in Nicaragua und Kuba jetzt schon Waffen?
Das muss man sich einfach, das muss man sich vorstellen.
Das war jetzt ironisch.
Ja, ja, stell dir vor, ja, ja. Russland, Iran und China bringen in Mexiko eine Marionettenregierung an die Macht durch einen Putsch, bauen dann wirklich dort ein krass amerikafeindliches System auf, bauen dann auch neue mexikanischen Streitkräfte auf, die gegen Amerika gerichtet sind. Und in den neuen mexikanischen Lehrbüchern wird erzählt, dass Amerika die stolzen Mexikaner in ihrer ganzen Geschichte unterdrückt und misshandelt hat. Und hetzen so die Mexikaner gegen die Amerikaner. Würden die Amerikaner einfach das stillschweigend hinnehmen? Oder werden sie dann sofort losschlagen?
Siehst du Hoffnung, dass es zum Ende kommen könnte? Dass es begrenzt bleibt? Sag jetzt einfach ja.
Ja, alles kommt irgendwann zum Ende. Ja, ich sehe die Hoffnung darin, dass der Mensch doch durch seine
Vernunft.
Langjährige Evolution mit einem Selbsterhaltungstrieb ausgestattet ist. Und dieser Selbsterhaltungstrieb, der überhaupt das Überleben der Spezies Mensch gewährleistet hat, irgendwann mal auch an den Verstand ein Signal sendet, dass schon die rote Linie erreicht worden ist. Die ist womöglich schon überschritten, ja. Aber es ist noch nicht zu spät, umzudrehen. Also Vernunft und Selbsterhaltungstrieb, das sind so die zwei Säulen, auf denen noch die Hoffnung ruht. Aber der Verstand sagt, momentan ist weder von dem Ersten noch von dem Zweiten was groß zu sehen.
Also Luther sagt ja, wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich morgen ein Apfelbäumchen. Bleiben wir dabei trotzdem? Mhm,
mhm. Wo? Auf dem Mond oder wenn die Welt schon untergegangen ist? Da,
glaubst du das, dass
ja, also
das zum Showdown kommt?
Ja, also die Hoffnung bleibt natürlich für immer, bis sie gestorben ist.
Wird Russland den Erstschlag führen?
Ja, also die russische Nukleardoktrin schließt den Erstschlag aus.
Das ist ein wichtiger Satz.
Und,
das ist ja, ein ganz toller Satz.
Im Unterschied zu der US-Doktrin. Die,
ehrlich?
Ja, die. Und gut, die Amerikaner haben ja als Erster die Atombombe entwickelt. Und dann haben sie zwei Typen davon in Japan ausgetestet.
Nagasaki und Hiroshima.
In Hiroshima, das waren jeweils die Uran- und die Plutoniumbombe, weil sie dann vergleichen wollten. Das war für sie nur ein Testgelände, nichts weiteres. Ja. Welche Bombe die größere Zerstörungskraft entfaltet.
Also, ja.
Und militärischen Zweck hat es eh keinen, weil Japan schon davor längst signalisiert hatte, sie seien bereit zu kapitulieren. Das war, das muss man auch bedenken, am 6. August der erste Abwurf, am 8. August der zweite Abwurf. Und bereits im Mai 1945, kurz nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands, haben die Japaner über den sowjetischen Botschafter schon die Signale rausgeschickt, sie seien bereit zu kapitulieren. Der einzige Punkt war für sie nur das Schicksal des Kaisers, des
Mikado. Ja.
Also der sollte nicht als Kriegsverbrecher verurteilt werden. Und zu allem anderen waren die Japaner schon bereit. Also das war wirklich absolut sinnlos. Das war von dem damaligen Präsidenten Harry Truman und von den USA eine reine
zu zeigen, zu was wir fähig sind.
Machtdemonstration.
Und bitte nicht vergessen,
das war die Botschaft an die Russen.
Ja.
Und das war auch absolut zynische, sozusagen, sie wollten ihre neue Waffe austesten.
Ja, Moment, wir müssen dazu sagen, diese Bombe, die in Hiroshima und in Nagasaki gefallen sind, waren für Dresden reserviert. Ne? Wenn die eher fertig gehabt hätten, wir sitzen in Dresden, dann hätte das auf Dresden gehagelt. Und jetzt stehen wir an einer Situation, kurz vor dem Dritten Weltkrieg, es wird ja auch schon so darüber gesprochen, Frau Baerbock spricht auch darüber, also man kann auch mit Nadelstichen und begrenzt geführten Nuklear einsetzen, wo du sagst, mal, wissen die eigentlich, wovon die reden? Was haben wir hier von Politikern?
Der Luftwaffenchef Ingo Gerhards sagt, Deutschland muss den politischen Willen haben, die atomare Abschreckung umzusetzen. Also nah am Originaltext. Politischer Wille, die atomare Abschreckung gegen Russland auch umzusetzen. Ich würde gerne auch
einen Schluck Tee, noch, na klar. Noch
mehr einen Schluck Tee haben.
Den kriegst du.
Und ich
kennst du jetzt, eigentlich? Entschuldige, kennst du eigentlich die Soldatenmutter von? Von Fritz Krämer?
Ich habe dieses Bild schon mal gesehen in einer Bildersammlung und. Und da muss ich schon sagen, da wirklich, das ist eine ganz starke Figur, da verschlägt es einem wirklich fast schon den Atem. Wenn das jetzt in der heutigen
Weltsituation
sich diese Plastik anschaut
und ich darf mir dann
hineindenkt in diese stille Verzweiflung, die diese Figur verstrahlt.
Es ist Schutz und Abwehr in einem.
Die geschlossenen Augen und diese Falten auf der Stirn, die man da noch zu erkennen glaubt. Die zum Schuss vorgehaltenen Arme, Ja, also jedes Detail schreit fast schon mit stiller Verzweiflung. Und muss ich sagen, ist nicht viel Hoffnung in dieser Plastik. Mhm. Nicht viel. Danke für den Tee.
Sehr gut. Chai, sagt man da. Und jetzt noch was Positives, ich hatte es Ihnen versprochen. Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch mit Ivan Rodionow gefallen. Und wenn Sie Vorschläge haben oder sagen, den würden wir auch gerne mal sehen, oder die, ne? Also es gibt ja nur zwei Geschlechter, ne? Männlich und weiblich, also biologisch gesehen, auch wenn jetzt andere an der Humboldt-Universität anderes behaupten. Aber wenn Sie einen Vorschlag haben und es ist uns irgend möglich in dieser merkwürdigen Welt, dann sprechen wir den oder diejenige an und dann versuchen wir ins Gespräch zu kommen. Versprochen. Und das Positive zum Schluss. Wo bleibt das Positive, Herr Steimle? Ich bin mit dem Zug nach München gefahren, der fuhr 6.12 Uhr los in Dresden und war auf die Minute mit einmal umsteigen in Leipzig in München. Super. Und zurück zu am nächsten Tag. Ich dachte, naja, das geht nie nochmal gut. Bin ich wieder zurückgefahren, habe Helmut Schleich besucht, den wunderbaren Kabarettisten. Nochmal empfehlenswert, auch in der Mediathek, jederzeit Helmut Schleich. Und zurück zu bin ich gefahren, 6.57 Uhr und war da 11.34 Uhr, auf die Minute. Danke Deutsche Bahn, nur grüner Strom. Wo sie den hergenommen haben, weiß ich nicht, aber es hat geflutscht. Vielen Dank immer auch wieder für Ihre wunderbare Zuschauerpost. Ich freue mich darüber riesig. Hier hat mir Frau Kortus geschrieben, dass sie mich immer jahrelang bedient hat am Service Point des Hauptbahnhofs. Ich bin früher noch öfter gefahren und sie hat mir auch eine schöne Strophe geschrieben hier. Hella, hella, aber die kann ich ja nicht vorlesen, weil da geht's unter der Gürtellinie. Aber ganz, ganz lieben Dank und wie gesagt, fahren Sie Bahn. Solange es noch geht. Ne? Vielen Dank. Und hier schreibt Herr Michael aus Berlin. Lieber Herr Steimle, Sie haben im Polizeiruf 110 mitgespielt mit Kurt Böwe, richtig. Und da fiel der Satz, das arme Geld muss immer arbeiten. Den Satz habe ich Kurt natürlich abgegeben. Der stammt übrigens von Frau Bähnert und Herrn Zieschung. Und manchmal haben wir die Sätze sogar in Polizeiruf untergekriegt. So war's. Und ich glaube, es war der Polizeiruf, wo Karl Kranzkowski als Nacktputzer unterwegs war. Und da saßen so 4, 5 Frauen, die haben sich den kommen lassen. Und der wedelte dort mit seinem Geschlecht. Der hatte damals nur ein Geschlecht. Ich weiß nicht, wie viele er heute hat. Und der wedelte da mit seinem Besen rum. Und Kurt Böwe,
Also Kurt Groth hieß er ja im Film, war völlig verdattert und sagte dort, das weiß ich noch, was macht der denn? Und Hinrichs, den ich spielte, der sagte, naja, der putzt. Ja, aber der ist doch nackt.
Dienstleistung.
Wissen Sie, der Geld bezahlt, der bestimmt auch das Outfit. Woraufhin Böwe sagte, und da wir haben nun 89 hinter der Gardine gestanden. Ja, Regie hat übrigens geführt der großartige Manfred Stelzer. Unvergessen, der dann später auch den Münsteraner Tatort ins Leben gerufen hat. Ja, das war Erich Linker. Erich Linker ist einer, für den Solidarität wichtig ist, Mitmenschen achten, sich einsetzen für die anderen und nie faseln, wie viele Geschlechter es gibt. Nicht immer unterm Regenbogen. Das ist Erich Linker.
Lieder, Märchen und Geschichten auf ein bunter Blumenstrauß sind ein Gruß für brave Kinder aus dem Butzemannhaus.
So, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass Sie eingeschaltet haben. Bitte sagen Sie es auch Ihrem Nebenabonnementen, dass der auch einschalten soll, weil wir leben letzten Endes vom Weitersagen. Und in der nächsten Woche, wenn alles klappt, gibt's dann schon die... Ach so, gibt's nie. Gut, dann, also gibt's nie. Gibt's nie. Bis nächste Woche. Sie werden ja sehen, ob's noch flimmert. Wenn nämlich der Strom ausgefallen ist, gibt's auch keine aktuelle Kamera mehr. Dann übernimmt hier Marionetta Slomka. Macht's gut! Die hat übrigens ein Buch geschrieben, Marionetta Slomka. Ich muss gleich mal gucken, ich habe mir es extra aufgeschrieben. Aber es gibt Dinge, wo ich... Mein Hirn streikt dann. Das Buch heißt, Achtung, Nachts im Kanzleramt. Und sie verrät uns so wichtige Dinge, dass sie als Hauptstadtkorrespondentin dabei war in den 2009er Jahren. Und ja, das stimmt. Und da hat sie festgestellt, dass bei Koalitionsverhandlungen dann keine Chips mehr da waren. Und dann sind die Koalitionäre in die Tankstelle gegangen und haben also Chips besorgt. Danke für diese Inhalte, Marionetta Slomka. Also einfach großartig. Ja, das sind so wichtige Dinge. Hier steht's: Verpflegung im Kanzleramt. Gerade ist mir aufgefallen, dass mir Olaf Scholz keinen Kaffee angeboten hat. Angela Merkel schon. Danke für diese großartigen Qualitätsjournalismus. Und dann steht noch drüber, Nähe entsteht zwangsläufig. Natürlich. Also, ein Land, was sich selber nicht lieb hat, was sich selber abschafft, was sich hasst, das kann nur untergehen. Was denn sonst? Apropos. Ich gehe noch mal hoch, ich komme gleich wieder, derweil machen wir aus. Ich lese noch was Schönes ein. Warte mal. Apropos untergehen. Obwohl, das machen wir nicht so. Aber was ist denn das hier? Pittiplatsch. Nee, haben wir schon.
Wenn Sie Ihre Partei,
das stimmt nicht, was Sie sagen.
Doch.
Es ist nicht das erste Mal, dass Sie in Interviews mit Sozialdemokraten nichts anderes versuchen, als uns das Wort im Mund umzudrehen.
Gucken
Sie ins Parteiengesetz. Wir müssen in der Frage ja nicht einer Meinung sein.
Nee, überhaupt nicht. Es geht ja auch nicht um meine Meinung. Herr Gabriel, danke für das Gespräch.
Ich freue mich dann schon auf nächste Woche, wenn uns wieder der Kobold-Maggi begrüßt, der Mann mit den aufgerissenen Augen. Ich weiß gar nicht, wie heißt der? Christian Sievert? Sievers? Ja. Wahnsinn. Na gut. Also. Bis nächste Woche, mal sehen, wer da ist. Ansonsten der Klaus Feldmann.
Hier ist die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst die Übersicht.
Los geht's, seid ihr stark bereit?
Los geht's,
verlieren wir keine Zeit?
Los geht's,
mit Gemeinsamkeit?